Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Coach Quies erklärt uns die MTMT-Methode, Anwendung von Biomechanik und warum du das alles nicht so ernst nehmen solltest.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinen beiden reizenden Co-Hosts, Mr. Konan Novak aus Wien und Maxi Producer aus Berlin. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen am Fanboyen heute, denn wir haben hohen Besuch aus München, nämlich von MTMT Coach Quies. Leute, was geht ab? Wie geht's dir?
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf erstmal. Bin natürlich immer peinlich berührt, wenn ich so angekündigt werde von dir gerade. Also danke dafür. Mir geht's super. Ich habe auf jeden Fall Bock. Über was reden wir heute nochmal? Aber darüber zu reden mit euch.
Genau das. wir machen ja hier hauptsächlich Powerlifting-Content und da wollen wir früher oder später natürlich noch hinkommen. Aber zuerst macht ihr ja eigentlich hauptsächlich Sachen, die nicht so viel konkret mit Powerlifting zu tun haben, sondern eher so allgemeinere Sachen. Und wir hören ja fleißig euren Podcast, beschäftigen uns schon lange mit euch. Und ich glaube, meine erste Folge, die ich mit euch gehört habe, war die mit Stefan the Physio damals, so irgendwann in den 90ern, glaube ich.
Ja, lange ist her.
Da ja, ging es noch um, was war das, Neurotraining, irgendwie so. So ein Kram, das war schon sehr wild. Das hat mich dann gehuckt und dann bin ich dabei geblieben und habe ganz, ganz viel bei euch gelernt und mitgenommen. Aber wir wollen erstmal ein bisschen entspannt rein und fragen, was bei dir eigentlich gerade so die Projekte im eigenen Training sind. Eure Trainingsstories sehen ja immer sehr exotisch aus, zumindest die gestrige. Was sind so bei dir gerade die näher liegenden Ziele und Projekte?
Da haben wir gestern erst in unserem Podcast drüber geredet. Und also ich spiele Basketball und meine Saison ist jetzt seit 2-3 Wochen vorbei. Das heißt, es ist tatsächlich auch bei mir wieder Zeit, dass ich mir ein paar neue Ziele suche. Ansonsten habe ich eben trainiert mit Fokus Athletiktraining, Fokus eben auf meinen eigentlichen Sport. Aber Basketball ist ja ein Wintersport. Das heißt, ich habe jetzt eine sehr lange Offseason und kann ja das machen, worauf ich Bock habe, losgelöst eben von Basketball. Und tatsächlich, das Timing könnte nicht besser sein. Ich habe wieder Bock, mehr Langhanteln anzufassen und ich habe das auch schon gemacht. Also am Montag habe ich meinen Langhantel-Deadlift ausgemaxt, um mal wieder zu gucken, was da so geht. Und gestern habe ich mal wieder Langhantel-Bankdrücken gemacht. Auch das ist ganz lange her bei mir. Also ich habe ja früher auch, ich sag mal, Powerlifting-Style trainiert, jahrelang. Dann ganz viele Jahre gar nicht mehr. Also wirklich Langhanteln quasi nur noch in der Landmine benutzt und so. Und jetzt habe ich aber wieder Bock. Das heißt, ich werde ein bisschen schauen, wo ich meinen Langhantel-Deadlift hinbekomme über die nächsten Wochen. Da habe ich einfach mal wieder Bock drauf. Und ich habe mir so ein Ziel gesetzt, ich würde gern 100 Kilo 20 Mal benchen. Das ist so, da werde ich jetzt auch mal so ein bisschen hinarbeiten und gucken, wie weit ich da komme. Das sind so die Hauptziele, aber ansonsten würde ich sagen, ich bin eher in der Findungsphase, was mein Training angeht. Aber ich habe Bock auf ein paar Performance-Ziele und zwar ein paar Gym-Performance-Ziele, wie zum Beispiel Deadlift und 100 Kilo für 20.
Ist natürlich immer ganz wichtig, erstmal zu wissen am Anfang, wenn du dir eine neue Trainingsplanung erstellst, wo du überhaupt stehst. Das heißt, immer erstmal ausmaxen und dann hat man ja die Prozente für die kommenden Wochen, mit denen man arbeiten kann.
Ein perfektes Learning auch für unsere Zuhörer. Was macht also euer normales Klientel aus? Sind das auch viel so Langhantel-Enthusiasten oder mehr Spielsportler? Was ist so der Standard-MTMT-Besucher?
Weder noch. Also wir machen im MTMT-Gym Personal Training, ist ein reines Personal Training-Gym. Und das sind generell keine Trainingsenthusiasten normalerweise. Also sind eben Leute, die sich Personal Training leisten können und wollen. Und die meisten machen außer diesem Training nichts. Deswegen kommen sie ans Personal Training. Wir haben auch ein paar Athleten, wir haben ein paar Leute, die so ein bisschen Hobbysport machen. Aber es sind generell keine Trainingsenthusiasten, unser Klientel. Also wir Coaches sind es natürlich alle und vermitteln das auch. Aber es ist keine besonders athletische oder auch im athletischen Bereich ambitionierte Population. Ambitioniert sind unsere Leute meistens eher im beruflichen Teil ihres Lebens, sagen wir es mal so.
Wie viele Coaches seid ihr eigentlich gerade?
8, glaube ich.
Ach doch, so viel, ja. Okay. Mhm. Und da die meisten auch eher so im Athletikbereich tätig oder machen da manche auch rein Muskelaufbau oder Kraftaufbau?
Es ist sehr, sehr schwer, so uns und unser Training, ich sag mal, in eine Schublade zu stecken, in Anführungszeichen. Das unterscheidet sich auch sehr stark. Also wir haben Coaches, die machen zum Beispiel Kampfsport und haben dann darauf den Fokus. Ich bin Basketballer, habe darauf den Fokus. Andere trainieren einfach für Spaß an der Freude. Also niemand von uns ist ein Kraftsportler. Also wir haben jetzt keinen Powerlifter, wir haben keinen Bodybuilder. Wir trainieren einfach so nach unserer Philosophie, würde ich sagen. Und dann hat eben jeder noch so die Sachen, die ihm halt mehr oder weniger Spaß machen. Also es ist sehr, sehr bunt gemischt, wie bei uns intern trainiert wird.
Ich höre ja auch schon einige von euren Podcast-Folgen und muss sagen, das ist immer so mein Eindruck, den ich bekomme, dass ihr auf jeden Fall ein großes Know-how so auf Anatomie, Biomechanik setzt, Bewegungsphilosophie vielleicht sogar gesagt. Und ja, ich weiß, ich habe damals die Nivalgus-Folge, den Nerdtalk Nivalgus gehört und musste auch nochmal große Props aussprechen. Also ich weiß nicht, ich habe ja auch erwähnt, wie komplex die Sache ist, dass ihr immer wieder Sachen dazulernt und vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl hattet im Podcast, ihr struggelt damit, so das komplett zu beschreiben. Aber ich hatte das Gefühl, das war zum ersten Mal, als ich so wirklich einen richtig guten Einblick bekommen habe, wie das Knie funktioniert oder was da eigentlich passiert, wenn sich so ein Knie beugt. Ich hatte auch bei dem Seminar von Thomas, habt ihr ja auch über Nivalgus so eine kleine, ich sag mal, extra Mentoring-Einheit gemacht, ob das schlimm ist oder nicht. Und da wollen wir auch ein bisschen gleich drüber reden, über so bestimmte Mythen, die euch immer wieder passieren. Ich meine, ihr hattet ja wahrscheinlich auch ein bisschen Überschnitt mit Powerliftern, obwohl jetzt euer normales Klientel so normale Personal Training Leute sind, also Everyday Athletes, wie wir es so nennen. Aber gibt es so Mythen, die euch immer wieder vorkommen? So Sachen wie Knie über die Füße schieben oder Knie außen halten, Rücken darf nicht einrunden. Was sind so die Pet Peeves, die ihr da mal wieder bekommt?
Ja, ich glaube, das sind schon genauso diese Sachen. Wir sind damit jetzt gar nicht so viel konfrontiert mit unseren Personal Trainingskunden, weil die stecken eben gar nicht so drin im Game. Also die meisten sind dann noch nicht so verdorben. Aber natürlich haben wir auch einen Haufen Leute und gerade ich persönlich, also ich spezialisiere mich jetzt auch mehr auf die Arbeiten mit Athleten und mache dann quasi kein Personal Training, so jede Woche kommt dieser Mensch zu mir, sondern ich bin dann eher eben Coach oder Consultant. Das heißt, die Leute kommen zu mir für eine Session oder irgendwie alle 2 Monate holen sich Input generell für ihr Training ab. Vielleicht haben sie auch gewisse Bewegungsprobleme, die sie lösen wollen, wobei ich sie unterstütze. Also das ist jetzt so sehr, sehr aktuell, dass ich mich mehr in diese Richtung entwickle. Und dieses Klientel hat natürlich diese ganzen Mythen alle schon mal gehört. Aber das sind dann auch Leute, die damit umgehen, also die wissen, wie man damit umgehen muss, weil sie schon auch, ich sag mal, im Game sind. Ansonsten, klar, kommen die Leute mit den ganz klassischen Mythen, die sie vielleicht mal gehört haben von irgendeinem Physiotherapeuten oder irgendeinem Trainer, wo sie davor waren oder. Ich gebe den meisten aber meistens nicht so viel Raum. Wenn irgendwer wissen will, wie es vielleicht wirklich funktioniert, dann bin ich da, um das zu erklären. Aber also ich finde immer so, wenn man sich so im Internet bewegt, dann kriegt man so den Eindruck, dass jeder Mensch so diese Glaubenssätze total installiert hat bei sich. Und wenn man dann eben mit der General Population arbeitet, dann merkt man ganz schnell, die meisten Leute haben davon generell noch nie was gehört und die kratzt es dann auch irgendwie nicht so wirklich. Also es ist immer so ein Ding, so okay, was für einen Eindruck bekommt man, was für eine Wahrnehmung hat man, wenn man sich im Internet bewegt und eben den 100. Instagram-Post liest über, hey, du darfst deine Knie über die Zehen schieben. So, das ist das eine, das ist die Wahrnehmung auch von Leuten wie uns, die halt so in diesem Game drin sind. Und wenn man sich dann mit ganz normalen Menschen beschäftigt, dann wird oft, finde ich zumindest relativ schnell klar, hey, gewisse Probleme machen wir in unserer Welt größer, als sie da draußen wirklich sind. Und das sind eben auch solche Dinge. Und oft kommen Leute zu mir und oder sind in der Vergangenheit zu mir gekommen, haben davor noch gar nicht trainiert. Das heißt, ich war dann so der Einstieg für diese Menschen ins Trainingsgame. Das heißt, ich konnte dafür sorgen, dass sie gar nicht erst irgendwelche verqueren Glaubenssätze entwickeln, wie zum Beispiel, man darf aber die Knie nicht über die Zehen schieben. Und es ist auch, also ehrlich gesagt, für mich ist es inzwischen so, es ist uninteressant. So, das ist so, ich beschäftige mich gerne in der Tiefe mit Themen und da ist so, irgendwen drüber aufklären, dass man die Knie über die Zehen schieben kann. Das ist so banal. Ja, genau. Das ist banal und lästig. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich gehe da lieber ein bisschen tiefer, eben in die Anatomie, in die Biomechanik. So, du hast es ja vorhin schon gesagt, so in dieser einen Folge, man hatte immer den Eindruck, man hat gar nichts vermittelt und nur an der Oberfläche gekratzt, obwohl man gerade eine Stunde über Knievalgus geredet hat. Aber wenn man sich halt wirklich mit menschlicher Bewegung befasst und die Büchse der Pandora einmal geöffnet hat, das ist ein Fass ohne Boden und es gibt immer noch mehr zu verstehen und ich will auch immer noch mehr verstehen und mehr lernen und noch tiefer gehen. Ja, deswegen liebe ich das auch so, dieses Feld.
Ja, ist natürlich sehr verständlich und bei uns ist dann wahrscheinlich, glaube ich, so der Prozess an Konsultation ein bisschen anderer, weil ich glaube, zu uns kommen die Leute, die sich sowieso schon ein bisschen selbst in ihrer sportlichen Laufbahn etabliert haben und jetzt dann so die Entscheidung getroffen haben, okay, jetzt ist vielleicht der nächste Step, sich einen Coach zu holen und am Powerlifting Programming ein bisschen zu arbeiten. Aber mich würde, glaube ich, trotzdem interessieren, dass, also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hier, ich habe gehört, es ist schlecht im Rücken einzurunden, wenn man irgendwelche Belastungssportarten macht oder wenn die Knie nach innen kommen, das ist ganz schlecht oder die Knie gehen über die Zehenspitzen, also tust du das dann einfach ab und sagst, nö, ist nicht so, wenn du willst, kann ich dir erklären, aber muss eigentlich nicht, oder versuchst du das dann schon so ein bisschen, wenn das aufkommt, im Keim zu ersticken und sagen, na hier, also das und das sind die Eckdaten dazu, musst du dich eigentlich nicht größer mit beschäftigen.
Ja, das ist ein fettes, es kommt drauf an, weil da geht's ja dann in erster Linie um Kommunikation, also wen hast du vor dir, wie stark sind diese Glaubenssätze verankert, das bedingt natürlich auch, wie du dann damit umgehst. So eine ganz rationale Erklärung, so hey, so funktioniert es biomechanisch und anatomisch, die funktioniert da oft nicht, weil das sind eben, das sind eher emotionale Glaubenssätze, die vielleicht schon so verfestigt sind, dass eben eine rein technische Erklärung nicht wirklich ausreicht. Oft muss man es den Leuten zeigen, vormachen und sie das, also sie ins Erleben bringen. Also so eben einfach eine Übung machen, wo sich der Rücken einrundet und so weiter. Und gerade bei dem Thema, wenn du jemanden hast, der zum Beispiel Rückenschmerzen hat, und der Arzt hat ihm gesagt, du darfst deinen Rücken nicht rund machen, dann ist es schon mal viel, viel komplexer, weil Schmerzen im Spiel sind. Das heißt, mich dann dahinstellen und sagen, nein, der Arzt hat gar nicht recht, sondern ich habe recht und hör mir zu und ich erkläre es dir irgendwie auf einer anatomischen Grundlage oder so. Schwierig, wenn eben jemand einfach Schmerzen hat und eine Autorität wie ein Arzt zum Beispiel sowas gesagt hat. Das heißt, es ist oft ein Prozess, der ein bisschen braucht und der beinhaltet Bewegung. Also da kann man sich nicht nur hinstellen mit erhobenem Zeigefinger und Sachen erklären. Aber es gibt auch andere Fälle, da reicht es total aus, dass ich sage so, hey, dieses Gelenksystem kann diese Bewegung machen und deswegen sollten wir diese Bewegung auch machen. Und wenn wir diese Bewegung unter Last machen, dann wirst du auch noch stärker und widerstandsfähiger in dieser Bewegung. Also oft sind es auch ganz einfache Dinge, die man den Leuten erstmal klar machen muss. Also so, hey, du bist nicht belastbar. Du willst belastbarer werden, deswegen bist du zu mir gekommen, oder? Sagt der Kunde, ja, genau deswegen bin ich hier. Okay, Belastbarkeit kommt von Belastung. Also müssen wir diese Bewegung belasten, und zwar progressiv. Und dann, also manchmal reicht es aus und Leute sind so, ah ja, stimmt, ist logisch. Also manchmal kann man wirklich so mit Logik kommen. Manchmal muss man die Leute aber auch viel emotionaler packen und eben viel mehr auf einer körperlichen Ebene. Und das, also auch das, da könnte man jetzt eine Stunde drüber reden. Da geht es dann eben darum, dass die Leute wieder Selbstwirksamkeit entwickeln und eben nicht sich abhängig machen von den Aussagen von irgendwem anders, sich nicht limitieren und so weiter. Also ja, da gibt's alles Mögliche. Und wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt so, hey, ich habe gehört, ich darf mein Knie nicht über die Zehenspitzen schieben oder so, Dann kann ich ihnen einfach sagen, so, hey, bist du schon mal eine Treppe hoch oder runter gegangen? So, mhm, ja. Okay, jedes Mal, wenn du das machst, schiebst du deine Knie über deine Zehenspitzen und dann sind die Leute auch so, ah ja, macht Sinn. Und vielleicht reicht dann dieser eine Satz, dieses eine Beispiel aus, dass dieser Glaubenssatz sich aufgelöst hat.
Also ich hatte auch neulich einen Trainee, die schon eine Weile hatte und da ging es, glaube ich, auch um, Knie dürfen nicht nach innen kommen. Und da meinte ich, hey, du schiebst sie ziemlich weit nach außen, lass die mal ein bisschen nach innen kommen. Vor allem, wenn du dich hochdrückst, sieht das so aus, als könntest du nicht richtig Kraft entwickeln. Und dann kam man nur als Antwort, ja, ich dachte, man darf, das ist schlecht, wenn die Knie zusammenkommen. Und ja, habe ich ihm natürlich auch gesagt, wenn die jetzt unkontrolliert sich in der Mitte zusammenschießen und so, dann könnte man da dran arbeiten. Aber ansonsten ist es eine ganz normale Bewegungsstrategie und das ist einfach eine sinnvolle Ausrichtung, um Kraft zu entwickeln. Und habe ihm dann auch erstmal so eine Collage, ich habe mir eine halbe Stunde Zeit genommen, eine Collage von so Handballern und Basketballern und Footballern zu schicken, wie sie mit verquerten Knien irgendwo hochspringen. Und ja, ich verstehe es manchmal auch nicht, wo man sagt so, ja, spring doch mal. Hast du schon mal jemanden gesehen, der irgendwie beim, wenn er so hoch wie möglich springen will, irgendwie die Knie nach außen drückt oder so? Ich weiß nicht, ich finde es dann immer lustig, wie stark so Instagram die Leute in eine Richtung drängt. Und schwieriger finde ich es dann immer, wenn du, wie du schon sagst, jemand Autoritäres halt so eine Ratschläge gibt. Also mein Vater ist Arzt und der kommt vom Dorf, der ist jetzt nicht irgendwie super moderner, was weiß ich, der bildet sich weiter und der weiß auch, ja, wenn man Rückenschmerzen hat, Schmerzmittel nehmen, dass es erstmal einigermaßen geht und dann halt bewegen. Viel bewegen, bewegen, bewegen. Und da kenne ich aber halt andere Erfahrungen, wo die Leute zum Arzt gehen und dann sagen die auch, ja, am besten einfach nie wieder bewegen. Und Physiotherapeuten, also ich hatte jetzt einen, der war bei einem, hatte ich in der Podcast-Folge schon erwähnt, der war bei einem sogar, ich glaube, Unfallphysio oder Sportphysio extra zu jemandem gegangen, der sich eigentlich davon Ahnung hätte. Der hat sich beim Kniebeugen so ein bisschen irgendwie Außenband oder sowas, ich weiß nicht mehr, was es war, ein bisschen gezerrt, war nichts Schlimmes. Er konnte auch nach einer Woche wieder maximal Kniebeugen oder nach zwei Wochen. Und er hat ihm gesagt, ja, machen Sie mir mal eine Kniebeuge vor, Bodyweight. Und der Typ beugt 200 Kilo, 250 Kilo, hat es gemacht und dann, ja, ihre Technik sieht ja komplett falsch aus, ihre Knien kommen ja über die Zehenspitze und er wusste zum Glück, wie er damit umgehen kann und meinte dann auch nur so mit einem suffisanten Lächeln, ja, warum ist es denn schlecht? Und dann hat er einfach nur so ein Skelett gekommen, die zusammengedrückt, die Gelenke, und hat gemeint, ja, gucken Sie mal, das sieht doch nicht gut aus.
Pädagogisch sehr wertvoll.
Das ist ein Sport, also der war jetzt hier extra drauf spezialisiert und dann kannst du doch, also da war ich halt froh, dass der schon so ein bisschen Vorbildung hatte und das halt mir eher mit einem Lachen erzählt hat, was er ihm da vermittelt hat. Aber der hat gesagt, ja, übelst aufrecht, am besten noch überstrecken und ja, wenn es ganz stimmt, am besten gar nicht mehr bewegen.
Ich muss ja gleich mal kurz meine Ängste präsentieren, weil du ja gerade schon erzählt hast, dass das mit dem Knie nach innen kommen einen Trainee von dir betroffen hat, die schon lange bei dir ist. Und ich denke mir dann so, also weil mir es ja auch schon so zwei, dreimal passiert ist, dass man dann nach ein paar Monaten an den Punkt kommt, wo die Leute dann sagen, ach so, ja, das wusste ich nicht, dass man so seinen Bildungsauftrag verfehlt hat. Aber ja, es ist halt immer schwierig, was du so voraussetzt und womit du denkst zu arbeiten. Und du kannst ja, glaube ich, es ist, glaube ich, schwierig bei jeder Person dann anzufangen bei Null mit, ja, das ist ein Bein, das macht das und das und dann arbeitest du da jedes Gelenk durch und versuchst dann schon möglichst alle Mythen und Fehlschlüsse vorwegzunehmen und so. Das ist halt, glaube ich, einfach unmöglich und man muss sich da auch klar darüber werden, dass das alles ein Prozess ist und dass halt auch nach einigen Monaten man an den Punkt kommen kann, um mit solchen Mythen dann ja aufzuräumen vielleicht. Schwierig, schwierig, schwierig.
Man will ja auch irgendwie nichts, ich glaube, manchmal macht es ja auch mehr Sinn, gar nicht dem Athleten immer direkt versuchen, den in irgendeine Richtung zu drängen. Ich lasse die immer erstmal machen und wenn es ein Problem ergibt, versuche ich, da ranzugehen. Und ja, ich weiß nicht, manchmal fällt es ja auch nicht auf, wenn jemand, also manchmal funktioniert es ja auch für jemanden, wenn er die Knie besonders irgendwie weit außen hält und er hat sich an diese Technik gewöhnt, dann macht es ja auch manchmal mehr, glaube ich, negativen Einfluss, wenn man versucht, jetzt irgendwo den hinzudrücken in eine Technik, die man gerne hätte.
Und das ist ja auch das, was wir machen bei MTMT. Also unsere Mission ist ja, die Grundprinzipien und ein Verständnis zu entwickeln dafür, wie funktioniert unser Körper in Bewegung, auch gegen Widerstand. Und das ist so, da hapert's halt einfach in der Branche. Also egal ob Physio, egal ob Powerlifting oder generell Krafttraining, so unser Verständnis für diese Dinge ist auf keinem guten Niveau, also so im Schnitt. Und wenn man nicht einfach nur sagt, hey, wenn die Knie nach innen kommen, ist schlecht, so, das ist natürlich Blödsinn. Aber wenn man dann auf der anderen Seite sagt, nee, wenn die Knie nach innen kommen, ist kein Problem, das ist eigentlich das Gleiche, bloß halt irgendwie anders gefärbt. So, das Wichtige ist ja zu verstehen, hey, warum kommen denn Knie nach innen? Warum passiert das? So, was ist der Mechanismus? Warum macht unser Bewegungssystem diese Sache? So, warum, woher kommt diese Kompensation? Und das ist immer, das wundert mich dann immer, dass so wenig Leute die Frage stellen, so, hey, was ist das eigentlich? Was ist dieses Phänomen? Nennen wir es mal Knievalgus. Und wenn man das besser versteht, dann kann man es noch besser beurteilen, dann kann man auch besser eben an Kompensation arbeiten, erkennen, ist es ein Problem, ist es kein Problem. Dann kann man so diese Frage so, ja, oder diese Aussage so, ja, es kommt drauf an, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Dann kann man auch erklären, auf was es denn ankommt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige und da hapert es oft, weil ansonsten ist es immer so ein Schwarz-Weiß-Denken und eben zu sagen, ja, das ist schlecht, ist ein Problem, aber wenn man pauschal sagt, ja, das ist kein Problem, dann habe ich damit auch ein Problem. Also die differenzierte Wahrnehmung von und realistische Wahrnehmung von der Komplexität von Bewegung und Biomechanik, so das ist das, worum es mir persönlich geht und auch das, was wir eben versuchen als Brand irgendwie zu verbessern. Und deswegen sprechen wir auch Coaches und Physios an, weil wenn die diese Sachen besser verstehen, dann können sie es auch besser ihren Patienten und Klienten und Coaches erklären. Und ich glaube, dann ist der gesamten Branche geholfen am Ende. Hoffe ich zumindest.
Also das, was du ja erklärst, ist ja eigentlich schon das, was ein Coaching sein sollte. Weil das Coaching sollte ja nicht immer nur sein, ich stehe jetzt hier und sage dir, mach diese Bewegung, mach diese Übung und du machst das dann, sondern du willst ja auch noch ein bisschen Hintergrund erklären. Warum ist das so? Warum machen wir das so? Warum machen wir das und das vielleicht nicht so? Und das ist natürlich auch immer recht schwierig, weil das so eine feine Linie zwischen du erklärst viel und willst ihm ja auch viel mitgeben oder du überschüttest ihn so mit Informationen, von denen er ja auch im Endeffekt keine Ahnung hat, auch wenn es für dich vielleicht richtig viel Sinn ergibt, was jetzt ein Knievalgus ist, was jetzt irgendwie ein Hip-Shift und sonst was ist. Das sind für uns ja so ganz normale Begriffe, aber jemand, der einfach nicht in dieser Bubble ist, steht dann vor dir und guckt dich dann so mit großen Augen an, so, okay, ja, okay. Wo ziehst du diese Grenze zwischen Trainer und Therapeut oder findest du, da gibt es eine Grenze oder ist das so ein fließender Übergang?
Gute Frage. Und also für mich in meinem Kopf gibt es keinen Unterschied. Ich verstehe, dass manche Physios ein Problem damit haben, dass Trainer, was auch immer das bedeutet, Trainer so tun, als wären sie Physios. Ich verstehe auch, dass Trainer ein Problem damit haben, wenn Physios so tun, als wären sie Trainer. Ich persönlich bin der Meinung, so, das sollte eigentlich das Gleiche sein, weil Reha ist Training und Training ist Reha. Und die meisten Trainer sollten ein bisschen mehr von Bewegen und Anatomie verstehen, das, was Physios in ihrer Grundausbildung gut lernen. Und die meisten Physios sollten ein bisschen mehr von Training verstehen, das, was Physios nicht in ihrer Ausbildung lernen und was Trainer lernen. Und ich glaube, ein guter Coach ist man, wenn man Probleme lösen kann. So, das ist ja, wenn man es ganz runterbricht, ist ja das, was man als Coach macht, ist genau das. Man hilft Menschen dabei, ihre Probleme zu lösen. So, wenn das Problem ist, hey, ich kann keine 200 beugen und ich will 200 beugen, so, dann hilfst du ihm dabei. Und wenn deine Kompetenz aber nur darauf beschränkt ist und sobald zum Beispiel jetzt dein Klient ein Problem entwickelt, so, hey, mir tut mein Knie weh, und dann bist du so, hopp, nicht mein Job, ich bin nur Trainer. Da musst du zu einem Physio gehen. Dann würde mir persönlich das nicht reichen. Also jeder kann es machen, wie er will. Mir wird's nicht reichen. Und deswegen finde ich diese Unterscheidung, so, natürlich ist sie aus diversen Gründen, über die wir jetzt nicht irgendwie diskutieren müssen, irgendwie notwendig. Aber ich persönlich, ich kann auch gut Reha machen mit Leuten und ich mache das auch viel. Ich bin deswegen kein Physio. Ich bin nach wie vor ein Trainer, aber ich bin halt ein Trainer mit einem diversen Skillset. Und ich glaube, generell wäre es sehr, sehr gut, wieder auf die ganze Branche übertragen, wenn wir da nicht so eine harte Grenze ziehen zwischen diesen Professionen und wenn eben die Grenze mehr verschwimmt. Wie heißt es jetzt nochmal?
Fließt. Verwischt geht auch.
Verschwimmt, verschwommen ist. Genau. Ich finde, das ist auf jeden Fall richtig, was du gesagt hast. So Trainer müssen sich mehr generell über Bewegung informieren und das ist ja quasi Physiotherapie, ne? Bewegungen vom Körper. Und vielleicht auch andersrum, Physios mehr über Training. Ich finde aber nicht nur, dass es wichtig ist, sich zu beschäftigen mit dem, was man halt noch mehr weiß, also mehr Informationen erlangen, sondern auch so ein bisschen seine Grenzen des Wissens erkennen. Ich sehe da irgendwie auch ein Riesenproblem, dass wir hatten ja mit ganz vielen amerikanischen Coaches oder zwei ganz viel geredet und die haben auch so festgestellt oder wir haben zusammen festgestellt, dass alles, was da so hip und in ist, 10 Jahre später bei uns dann immer auftaucht, also von PSI über so extrem jetzt alles auf ein reduktionistisches, mechanistisches Verständnis runterbrechen und das gar nicht mehr als Bewegung sehen, wo manche kleinen Mikrobewegungen vielleicht untergehen und gar keine Rolle mehr spielen im Großen. Und wir hatten ja auch so Phasen, wo extrem viel Biomechanik so das neue Ding war und das aber in einem Kontext gemacht wurde, wo überhaupt kein Übertrag stattgefunden hat über zu schwerem Krafttraining. Und das hat mir am Anfang eher gesagt, okay, das ist alles Quatsch, hier irgendwelche Atemübungen und irgendwelche isolierten Dingsübungen. Dann gab es ja halt diese Studien und Leute, die auch mal gegen so Bewegungsangst und Überdenken gegengewirkt haben, gesagt, hey, es gibt Studien, Leute, selbst bei einem Profi sieht jede Rap anders aus, unter den Profis sieht jede Rap anders aus. Haltung oder vermeintliche Überstreckung oder Einwölbung korreliert nicht mit Schmerzen, also spielt das alles keine Rolle. Und da hatte ich dann auch wieder so eine Phase, wo ich komplett davon weg bin, habe gesagt, das ist alles egal. Und jetzt bin ich aber auch wieder bei einem Punkt, wo man sich wieder mehr mit Bewegungen beschäftigt und nicht nur sagt, ja, wenn wir so die Last anpassen, dann gewöhnt sich der Körper an alles, sondern auch vielleicht so ein bisschen gucken, wo kommt das Problem her. Und beschäftige mich da auch gerade so mit Bill Hartman, Pat Davidson, wurde mir direkt als Hausaufgabe mitgegeben, habe da jemanden, der sich auch extrem viel weitergebildet hat, der aber nicht nur viel Wissen hat, sondern, was ich da gut finde, dass er sich extrem kritisch damit auseinandergesetzt hat und auch gesagt hat, was kann ich davon übernehmen, was nicht, was verstehe ich nicht. Vorher dachte ich so, du musst dich nur gewöhnen an die Belastung. Wenn er mir aber immer zeigt, wenn ich eine einbeinige Übung, weiß ich nicht, rechts mache, ist alles okay. Sobald ich die links mache, fange ich an einer bestimmten Tiefe an, meine Hüfte einfach komplett zur Seite zu kippen oder mich zu rotieren, weil ich da einfach mir der Bewegungsumfang fehlt, um auf Tiefe zu kommen, ohne halt mit Drehungen zu kompensieren in der Hüfte, dann sehe ich da auch ganz klar die Logik, okay, hier ist ein Mobilitätsproblem, was mich daran hindert, A, die Last richtig zu verteilen auf Muskeln und Gelenke, die das vertragen und B, ja, nicht nur das auszuhalten, sondern auch das Beste halt rauszuholen, was ich rausholen kann. Und dann wird das auf einmal wieder total relevant für mein Krafttraining. Ja, sehr schwer. Und ich merke auch jetzt schon so, dass es da halt hilft, wenn du jemanden vor Ort hast, der dich dann die ganze Zeit korrigiert, bis es dann Klick macht und sagt, oh, jetzt fühle ich, was ich die ganze Zeit hier mache und wo ich mich drehe. Jetzt kann ich es ausgleichen. Ich finde es dann extrem schwer, sowas mitunter beim Online-Coaching zu vermitteln. Oder ich gehe da jetzt sehr intensiv ran und interessiert und finde es super schwer, wie ich dann solche Sachen bei jemandem, der vielleicht nicht so ein gutes Körpergefühl hat, nicht so ein gutes Bewegungsverständnis, wie man die an solche Sachen mit einfachen Übungen ranführt.
Ich habe nochmal eine Frage, die ich eigentlich auch ganz wichtig finde, so in unserem Feld. Euch gibt es ja jetzt seit 2010, richtig?
Ja, Jein. Also kurz zur Erklärung, das Gym gibt's seit 2010 und ja. Die Online-Company, wo auch der Podcast dazugehört, also quasi alles, was man so wahrnimmt, wenn man uns irgendwie folgt auf Instagram und so, das ist ein zweites Unternehmen und das gibt's seit 2019, glaube ich, haben wir gegründet.
Okay.
Genau, also es sind zwei verschiedene Läden. Das eine ist der physische Standort, das Personal Trainings Gym und das andere ist der Online-Auftritt, unsere Education, die wir anbieten, die Seminare, die wir machen, die Online-Trainingspläne und so weiter und so weiter.
Die Frage, finde ich, geht aber auch auf beides oder lässt sich auf beides gut übertragen, weil ich meine, das sind jetzt dann 15 Jahre und 15 Jahre in dem Game ist auf jeden Fall erstmal eine sehr stabile Zeit und natürlich auch eine Zeit, in der es richtig, richtig viel so Veränderungen natürlich gab. Und wie hat sich da eure Philosophie so über die Jahre verändert? Also gibt es so Prinzipien, die immer gleich geblieben sind? Gab es so richtig große, einschneidende Erlebnisse, die sich verändert haben? Wie ist es so über die Jahre? Wie hat sich das so entwickelt? Was würdest du da sagen?
Boah, da ist viel passiert. Also ich meine, ich bin seit guten 10 Jahren dabei, also eben Personal Trainer und coache Leute. Die Dinge, die sich nicht verändert haben und die sich nie verändern werden, ist einfach so, hier wird hart trainiert. Training bleibt Training. Wie Training funktioniert grundsätzlich, wird sich niemals verändern. Egal, ob ich jetzt Bodybuilding orientiert trainiere, Powerlifting orientiert oder halt so, wie wir jetzt trainieren. Eben, wir haben keinen Namen dafür. So die Grundprinzipien von Training und Adaption, so, die werden sich nicht verändern. Grundprinzipien, was so Übungsauswahl angeht, das Warum hinter Übungen und so, die haben sich sehr, sehr stark verändert bei uns, gerade über die letzten 10 Jahre. Also generell Krafttraining ist ja, es klingt sehr abwertend, ist auch ein bisschen abwertend gemeint. Krafttraining ist generell so das Bastardkind von Bodybuilding und Powerlifting so ein bisschen. Ja. Auch sehr stark geprägt durch Strength Conditioning in den Staaten. Also wie du gesagt hast, so erstmal passiert was in den USA, dann kommt es irgendwann nach Deutschland. Und natürlich gibt es da inzwischen auch alle möglichen Variationen. Aber ich persönlich bin extrem geprägt erstmal von Bodybuilding und dann auch von Powerlifting. Also als ich angefangen habe bei MTMT, da hat jeder Trainer so trainiert, dass er stärker wird in Squat, Bench und Deadlift. Ohne dass wir wirklich Powerlifter waren, die an Wettkämpfen teilgenommen haben. Davon waren wir sehr, sehr stark geprägt, schon immer. Und auf der anderen Seite von Bodybuilding. Und dann hat sich das Ganze eben entwickelt. Dann kamen neue Einflüsse dazu. Also zum Beispiel eben PRI, da sind wir auf ein Seminar gegangen, was so ganz weit weg ist von Bodybuilding und Powerlifting. Ja. Ganz weit weg. Und da wurde uns als Team dann vor Augen geführt, eben was wir alles nicht wissen. Und wie limitiert unsere Sicht auf menschliche Bewegung im Kontext Training eigentlich ist. Und dann hat sich das eben so entwickelt über die Jahre. Dann kamen eben auch solche Einflüsse dazu. Pat Davidson, der Name ist schon gefallen. Solche Leute. Bill Hartman mit seinem Modell, was ultra komplex und ultra deep ist. Und eben ganz, ganz viele Einflüsse. Für mich immer aus dem amerikanischen Raum. Also ich habe mich nie weitergebildet im deutschsprachigen Raum. Das lag daran, dass die Quellen, die ich bekommen habe von meinen Chefs, als ich hier angefangen habe, waren auch keine Deutschen. So, das heißt, ich wurde einfach so indoktriniert in meine eigene Fortbildung. Was auf jeden Fall ein Vorteil ist, also das erkenne ich jetzt so in Retrospektive, es war ein Riesenvorteil, weil ich mich eben mit zeitgemäßeren Modellen und Konzepten schon immer beschäftigt habe, weil die Amis da halt einfach schneller sind, beziehungsweise der englischsprachige Bereich, also keine Ahnung, auch die Aussies zum Beispiel und so weiter. Und ich finde, man merkt es auch immer noch. Also ich weiß nicht, wie ihr das zum Beispiel in der Powerlifting-Welt wahrnehmt, aber Deutschland ist halt einfach hinten dran. Wir sind einfach sehr konservativ. Wir machen erstmal Dinge so, wie sie schon immer waren und brauchen halt ein bisschen so. Also von daher war ich da, glaube ich, immer gesegnet, einfach mit den richtigen Einflüssen von Anfang an. Mit progressiven Einflüssen, mit eben progressiveren Konzepten, Philosophien. Und das hat sehr, sehr stark meine persönliche Entwicklung geprägt. Und am Ende ist es ja auch so ein bisschen das, was wir machen, dass wir jetzt versuchen, diese ganzen Einflüsse mehr in den deutschsprachigen Raum zu integrieren. Und oft ist es für uns dann so, wie von dem Konzept hat noch nie jemand was gehört. So, wir machen das doch schon seit 5 Jahren. Aber es ist was komplett Neues für Menschen hier. Ja, das bringt es nur noch mal so auf den Punkt. So, wir sind ein bisschen langsam hier in Deutschland.
Da würde ich mich erstmal anschließen und dann würde ich auch sagen, dass wir oder dass deutschsprachigere Coaches auch dazu tendieren, Einflüsse zu generalisieren, vielleicht, kann man das so nennen. Also was ich jetzt so im Powerlifting wahrgenommen habe, und das haben wir jetzt bestimmt im Podcast auch schon 50 Mal diskutiert.
Die machen sich halt leicht, ne?
Genau, na, dann kommen halt so Breathing Exercises, irgendwas aus Richtung PRI und dann ist das auf einmal der Schlüssel für alles. Also dann müssen alle im gleichen Ausmaß sich hinlegen und Foot Elevated Glute Bridges machen und in posterior tilted Becken reinatmen und dann wird auf einmal alles besser. Und ich glaube, da fehlt...
Wenn es doch so einfach wäre.
Ja, wirklich. Wenn es so einfach wäre, wäre super, aber...
Und vor allen Dingen, man muss ja einfach nur hinlegen und atmen, so 5 Minuten auf die Uhr gucken, okay, jetzt bin ich fertig so.
Und jetzt also, kann ich 300 Kilo beugen, aber das ist halt leider, ist es halt leider nicht. Und ich habe oft den Eindruck, dass da so einfach dieses logische Grundverständnis fehlt oder auch dieses Anwendungsverständnis von, okay, ich habe jetzt ein Tool bekommen für oder habe eins erlernt, ne, das kann ich jetzt in meine Toolbox packen und dann muss ich halt schauen, bei wem das Anwendung findet und für wen das überhaupt sinnvoll ist und warum. Und nicht, ich nehme mir jetzt jeden möglichen Körpertypus her und die müssen jetzt alle super eingecrunched und mit extrem abgesenkten Brustbeinen eine Kniebeuge machen. Für einige, und das haben wir auch schon besprochen, ist es halt einfach immer noch sinnvoll, etwas extendierter zu arbeiten. Und für andere ist es dann halt gleichermaßen sinnvoll, etwas weniger extendiert zu arbeiten. Es sind halt immer individuelle Entscheidungen und die Prozesse dahin müssen halt auch individuell bleiben. Und man muss sich damit einfach so im Einzelnen, im Detail auseinandersetzen und nicht, ja, ich habe jetzt hier einen Einfluss bekommen und dann funktioniert das auf einmal für alle. Ja, also das ist auch so ein Merkmal der deutschen Coaching-Szene, aber ja, ich glaube, die anderen pflichten mir da auch bei.
Eine absolute hypothetische Frage. Wie denkst du, könnte man das fixen, dass Deutschland so ein bisschen da mehr am Zahn der Zeit ist?
Puh. Ich meine, das ist das, was wir machen. Das ist quasi unsere Mission.
Also mehr MTMT-Content konsumieren, genau. Skill-Meetings anschauen und dann
wird das. Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt so ein bisschen plump, aber ich glaube, es gibt da schon auch eine Entwicklung. Also es gibt einfach viel mehr, gerade so junge, ambitionierte Leute in dem Feld, die halt Bock haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Also ich meine, warum bin ich gerade hier in dem Podcast? Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen, was schön ist. Und um das Ganze nochmal runterzubrechen, also um was geht's eigentlich? Vielleicht kommen irgendwelche neuen Methoden, wie zum Beispiel Atemarbeit, Atemübungen, und dann kommen die ins Powerlifting und dann werden die da angewandt. Aber die Coaches, die das vielleicht verschreiben, wissen vielleicht gar nicht, wie man das eben richtig programmiert, wie man es richtig individualisiert und so weiter, wie man es richtig cued, etc., etc. Und runtergebrochen ist es das, Methoden sind die Anwendung von Prinzipien. Und wenn man die Prinzipien hinter den Methoden nicht versteht, dann wird man die Methoden nicht richtig anwenden können. Das heißt, wenn man ein richtig guter sein will, dann geht es darum, dass man die Prinzipien hinter den Methoden versteht. Und oft sind die sehr komplex und man wird sie nie komplett verstehen, aber man kann sie immer besser verstehen. Und mit einem besseren Verständnis kann man dann eben auch besser Dinge anwenden. Und dann kommt man nicht in dieses Fahrwasser, dass man ein Opfer ist von Trends, nämlich Trends im Sinne von neue Systeme kommen rein, neue Methoden kommen rein. Und dann denke ich irgendwie, ja, das ist der heilige Gral. Weil, sind wir mal ehrlich, wir sind alle auf der Suche nach der einfachen Lösung, um schmerzfrei zu werden, mehr zu beugen, mehr zu benchen, fettere Muskeln aufzubauen und so weiter. So, das ist menschlich. Das heißt, wir sind dem alle so ein bisschen unterworfen, aber naja, wir sind schon auch immer noch selbstbestimmt und können eben eine Entscheidung treffen und sagen, hey, ich will verstehen, warum das vielleicht funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Und genau darum geht's. Und ja, wie kriegen wir das hin? Naja, am Ende braucht es irgendwie mehr ambitionierte Leute in dem Bereich. Und da könnte man jetzt einen riesen Fass aufmachen, weil das ist natürlich ein großes systemisches Problem. Also da geht es dann eben auch darum, keine Ahnung, wie viel Geld kannst du verdienen in der Branche und so weiter und so weiter. Aber die Diskussion will ich jetzt gar nicht unbedingt aufmachen. Aber kurz gesagt, ich glaube, da findet eine gute Entwicklung statt. Es gibt inzwischen viel mehr auch interessante Inhalte, die nicht immer nur die gleichen Sachen wiederholen. So wie zum Beispiel, hey, du kannst deine Knie doch über die Zehenspitzen schieben, was für mich genauso langweilig ist inzwischen wie du darfst deine Knie nicht über die Zehenspitzen schieben. So, ist einfach, ist langweilt. Wir müssen vorankommen, wir müssen verdammt nochmal bessere Fragen stellen und ich glaube, das passiert.
Ich glaube, du wärst auch erschrocken, wie mitunter Powerlifting-Training aussieht, dass Leute 60, 80 Klienten haben online und dann gibt es immer so, sieht gut aus, jo, passt, mach ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Gewicht. Und da verstehe ich nicht, wo da auch dann Zeit sein soll für, lass uns mal die Bewegung genau angucken, lass uns mal deine Übungsausführung angucken. Also ich und Kona haben es jetzt beide erlebt, dass auch mal unsere Coaches sagen, schick mir bitte alle Accessories, ich will mal sehen, wie du die ausführst, so zu welchem Intensitätsgrad, aber auch, ob du bei der, weiß ich nicht, Armübungen, die dir ein bisschen Mobilität bringen sollst, einfach dich komplett in ein Zugkreuz wirfst und verdrehst oder ob die ihren Sinn erfüllt. Aber da frage ich mich manchmal, wie soll da Zeit sein, wenn du halt richtig Kohle scheffelst mit deinem Job und dann 80 Leuten, yo, passt, so schreibst am Tag. So, das finde ich auch immer interessant, wie sich da bestimmte Trainingskonzepte also oder generell Berufskonzepte entwickeln. Und ich glaube, da muss sich Powerlifting-Coaching auch einfach ändern. Vielleicht werden dann auch in Zukunft Leute bereit sein, mehr Geld dafür auszugeben, aber dafür dann halt mehr Fokus auf einzelne Personen sein. Und ich glaube, das braucht es auch irgendwann, wenn man ein Coaching machen will. Also Personal Training, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da habt ihr wahrscheinlich wenige, die dann schnell mal so online abgefertigt werden.
Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, weil ich habe halt angefangen im Personal Training mit Leuten live und in Farbe zu arbeiten. Und das kann ich auch natürlich, weil ich da groß geworden bin, quasi im Personal Training, das kann ich am besten. Und ich persönlich, ich mache kein Online-Coaching, weil das würde nicht meinem Anspruch entsprechen. So, ich habe das anders gelernt. So, ich muss um den Menschen rumgehen, ich muss ihn irgendwie anfassen können, ich will die Bewegung verstehen, ich will die Kompensationen verstehen, ich will die Strategien verstehen, die dieser Mensch fährt. Und klar kann ich das bis zu einem gewissen Punkt, könnte ich das vielleicht auch online. Aber das ist halt einfach, das ist nicht das, was ich mache. Und das bedeutet nicht, dass Online-Coaching irgendwie schlecht ist, deswegen, logischerweise. Das ist nur so, ich mach's nicht so und ich mache halt auch kein Programming. So, ich bin halt, keine Ahnung, wie nennt man das, ein Bewegungsexperte, wenn du so willst. Ein Bewegungscoach in erster Linie. Und dementsprechend mache ich halt auch das. Und jemanden zu betreuen, quasi nur über Trainingsplanung, was ja der Hauptteil von Online-Coaching ist, also widersprecht mir, wenn ich falsch liege, aber das ist ja so, das ist euer Tool als Online-Coaches so, in erster Linie. Das ist sau schwer. Also das ist so, ich habe da einen riesen Respekt vor allen Leuten, die das eben machen, die das vor allem auf einem hohen Niveau machen. Ja, weil wie komplex Bewegung und so ein Trainingsprozess ist, das wissen wir alle. Und wenn du den nur so aus der Ferne beeinflussen kannst und du siehst ab und zu mal ein Video von irgendeiner Übung aus einer Perspektive gefilmt und daraus musst du dir dein Bild machen, das ist echt eine Herausforderung. Das ist echt schwer. Mir ist es zu schwer, deswegen mache ich es nicht.
Klar, wir haben auch immer jedes Training halt Videos von den Athleten und da geht auch der Trend hin, dass man nicht nur einmal pro Woche mal reinguckt, sondern dass man halt so oft wie möglich Feedback gibt, um das eben so irgendwie aufzuholen, dass man die Leute nicht vor sich hat. Und ich denke, das Gute ist auch jetzt so bei uns, dass wir auch viele, eigentlich wahrscheinlich die meisten Trainees lokal haben oder in der Nähe, wo man mal sagen kann, hey, komm doch mal ein Training vorbei. Also bei mir sehe ich halt viele einmal pro Woche im Vereinstraining, das ist dann schon mal, da komme ich dann selten zum Trainieren, weil ich auch die ganze Zeit immer rumrenne und um die Ecke gucke, wie alle ihre Accessories machen. Aber ich wollte einen ganz guten Übergang wählen, weil du jetzt auch sagst, Langhanteltraining kommt wieder in deinen normalen Trainingsplan.
Das ist wirklich ein langer Bogen.
Maxi wirbt gerade für sein Coaching hier. Mit dem längsten Bogen der Welt.
Du meintest ja, ihr habt so angefangen mit Powerlifting, Bodybuilding. Dann hat sich das mal mitunter geändert. Prioritäten verschieben sich. Jetzt ist es wieder so leicht eine Priorität. Was würdest du sagen, sind so jetzt so Defizite, die du in einem Standard-Powerlifting-Training vielleicht siehst? Was änderst du jetzt so von den Inhalten? Hast du da ein paar Übungen, die du früher nie gemacht hättest, die jetzt unbedingt drin sein müssen oder so Aspekte, die du trainierst zumindest?
Also ich werde auch jetzt noch weit davon entfernt sein, wirklich wie ein Powerlifter zu trainieren. Ich werde nur gewisse Übungen wieder aufnehmen, aber wenn ich mir das erlauben darf, das zu bewerten, weil ich natürlich jetzt nicht so tief drin stecke im Powerlifting-Game, aber generell ist es so, Powerlifting ist eine extrem geschlossene Sportart, also eine extrem Closed-Skill-Sportart. Das heißt, es ist hochspezifisch, was im Powerlifting passiert. Und das, was einem klar sein muss, ist, dass Spezifität immer mit Kosten verbunden ist. Das ist so. Das ist ein Grundprinzip. So, wenn du dich sehr krass auf etwas spezialisierst, dann wirst du gewisse andere Dinge verlernen, beziehungsweise dein System passt sich eben so an, dass du sehr spezifisch gut funktionierst in drei Übungen und dadurch verlierst du andere Bewegungsoptionen. Das ist so. So, das müssen, deswegen eben, das ist, liegt einfach nur in der Natur der Dinge. Das müssen wir nicht bewerten als gut oder schlecht, sondern wir müssen es als Fakt akzeptieren. Und dann ist die Frage, wie gehst du mit diesem Fakt um? Wie gibst du einem Powerlifter, der extrem spezialisiert ist, der funktionelle Anpassungen eingeht für seine Sportart, in die Richtung weniger Bewegungsvariabilität, weniger Bewegungsoptionen, wie gehst du mit diesem Fakt um? Und das ist dann so dieses Spiel zwischen Variabilität und Spezifität so ein bisschen. Da ein bisschen Balance schaffen. Und ich glaube, dass generell im Powerlifting, wie gesagt, ist nur meine verzerrte Wahrnehmung, der Punkt Variabilität zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und der Fokus immer auf Spezifität ist. Es ist immer nur Squat, Bench, Deadlift, Squat, Bench, Deadlift. Und dann auch so der gedankliche Prozess. Ein Beispiel, und das ist ein Gedanke, den hatte ich schon vor ein paar Jahren. Man redet von Accessories im Powerlifting. Und dann ist die Frage, wie denkst du das? Denkst du, du machst Accessory-Übungen, damit du besser in den Mainlifts wirst? Das ist eine Philosophie, das ist eine Möglichkeit, das zu denken. Ist nicht falsch. Aber vielleicht sollte man denken, okay, meine Accessory-Übungen sind für meine Funktion und meine Gesundheit da. Und es ist eine andere Art, darüber nachzudenken. Und dann geht es eben nicht darum, okay, was kann ich außerhalb von meinen Mainlifts machen, um besser in den Mainlifts zu werden? So, Philosophie 1. Philosophie 2 ist, was kann ich außerhalb von meinen Mainlifts machen, damit ich gesund bleibe? Und zwar langfristig. Nicht nur jetzt in dieser Trainingswoche, sondern was kann ich jetzt machen, dass ich in 5 Jahren immer noch Powerlifting machen kann und mich nicht kaputt trainiert habe durch zu viel Spezifität. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das passiert, egal wie man es denkt. Also auch so im Powerlifting, ich denke mir dann immer so, weißt du, ja, wir machen jetzt Hypertrophiephase für irgendwas. Und oft denke ich mir so, ja, es ist gut, dass du mal 3x12 Reps machst in einem Split Squat. Aber das Hypertrophiephase zu nennen, finde ich weird, weil macht man es wirklich, um Muskeln aufzubauen? Gerade in einem Sport, wo man eigentlich irgendwie in seiner Gewichtsklasse vielleicht auch bleiben will?
Naja, so 3x12 Split Squats machst du aus Selbsthass.
Ja, aber du solltest es aus Selbstliebe machen, damit du eben langfristig gesund bleibst. Also auch das ist so, wie nennen wir die Dinge, oder ihr, so, ich bin ja kein Powerlifter, wie nennt man die Dinge, wie denkt man über die Dinge nach? Und ich glaube, man sollte mehr über Funktion, wie kann ich die Funktion und Gesundheit von dem Bewegungssystem erhalten, mehr so drüber nachdenken. Und dann ist es vielleicht keine Hypertrophie-Zyklus, den ich fahre zwischendrin in meiner Off-Season oder so, sondern es ist halt ein fucking Variabilitäts-Gesundheitszyklus oder so. Und ich glaube, das verändert dann eben auch, wie man Dinge angeht, was man für Übungen auswählt, warum man diese Übungen auswählt, etc. etc. Wie war die Frage? Habe ich die beantwortet? Bin mir nicht sicher.
Und doch, wie man das ergänzt.
Doch, kommt schon hin.
Was so die Defizite
sind. Okay, gut.
Das, was eigentlich sehr cool ist, so bei uns dreien, ist, dass wir ja da einfach so ein bisschen
Selbstbeweihräucherung.
Als ein absolut funktionierendes Coaching-Team agieren. So, wie reflektiert ihr eigentlich eure eigene Arbeit, wenn ihr mit, ist das ein Coaches? Ich nenne es immer Trainees, Coaches. Eure Arbeit mit den Coaches. So, gibt's bei euch auch Feedback untereinander, unter den Coaches? Habt ihr da so ein bisschen wie so einen Austausch? Weil das ist das, was wir manchmal machen. So, dann heißt, ey Leute, ich habe hier und da mal ein Problem. Vielleicht sehen ja 6 Augen doch mehr als 2 und vielleicht habe ich einfach noch nicht so richtig bedacht. Habt ihr da auch so einen Austausch untereinander oder ist es eher so ein, die und die Klienten sind jetzt in meiner Bubble und da kümmere ich mich jetzt nur drum? Wie läuft es dann bei euch?
Also im Gym haben wir ein, ich glaube, sehr einzigartiges Konzept und eine sehr einzigartige Kultur entwickelt. Und also ich sag da immer wir, ich bin da ja nur angestellt. So. Also Shoutout an Andi und Thilo, die diesen Laden aufgebaut haben und die auch diese Kultur eben gefördert haben über die Jahre. Und ich glaube, das ist Shoutout. So das Wichtige. Das ist so, es geht um Kultur und das war immer wichtig und ein echtes Team zu sein war immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, MTMT ist kein Personal Trainings Gym, wo du als selbstständiger Coach hingehst und deine Leute trainierst und wieder gehst. Bei MTMT sind Trainer fest angestellt. Wir sind ein Team. Und zwar for realsies. So, wir trainieren zusammen. Wir haben einmal die Woche eine interne Fortbildung, die Skill-Meetings. Besser die im Fitness-Game, kleiner Plug. und zum Beispiel in diesen Skill-Meetings, die einmal die Woche eine interne Fortbildung in einem Fitnessstudio haben, auch das war mir lange Zeit nicht bewusst, aber das ist wirklich was Besonderes. Das findest du sonst nicht so oft. Das heißt, es gibt Zeiten, wo Platz ist, um Fragen zu stellen. Hey, mit dem Kunden habe ich das Problem. Und die gibt's eben nicht irgendwie einmal im Monat, sondern die gibt's jede Woche im Skill-Meeting, jede Woche 2 bis 3 Mal im Teamtraining und so weiter. Und okay, auch zwischen den Sessions und so, weil wir halt einfach ein Team sind. So, wir mögen uns alle tatsächlich. Da kommt niemand nur und macht seinen Job und haut wieder ab. Und da geht's dann auch viel darum, einfach die richtigen Leute einzustellen. Und da haben Andi und Thilo einfach einen sehr wichtigen Job gemacht in letzter Zeit. Auch das ganze System, also du wirst MTMT-Coach erst, nachdem du Praktikum bei MTMT gemacht hast. Du kannst dich nicht bewerben, dann gibt's ein Vorstellungsgespräch und dann wirst du eingestellt, fängst als Coach an. Funktioniert nicht. Du musst erstmal ein unbezahltes Praktikum machen. Und dann wird geschaut, ob du irgendwie ins Team passen könntest oder nicht. Also das ist ein Konstrukt, was hier aufgebaut wurde, wo genau dieser Austausch immer extrem weit oben steht und wo die Coaches einfach sehr weit oben stehen. Also es geht erstmal um die Coaches und wenn die gut funktionieren und auch das Team gut funktioniert, dann ist eine Ableitung davon, dass es auch den Coaches gut geht und dass auch das Personal Training gut läuft.
Ja, ja. Ja, also so ein Austausch, auf jeden Fall eine Sache, die ich da jetzt, oder ich glaube, die wir alle sehr schätzen, weil manchmal ist man dann doch einfach ein bisschen verkopft, gerade wenn so vielleicht ein Problem irgendwie über eine längere Zeit besteht, dann ist man einfach so ein bisschen auch auf seinem Pfad und schaut manchmal dann einfach zu wenig nach rechts und links, was es da noch so gibt, auch wenn man es vielleicht auch machen könnte oder dieses Skillset dafür hätte, aber man ist dann einfach so ein bisschen auf seinem Pfad und ist da einfach zu sehr stuck. Geht mir zumindest so, aber ich glaube, da spreche ich auch für die anderen.
Ja, auch eine Sache, bei der ich gestehen muss, dass wir angefangen haben, eure Konzepte zu klauen, weil wir Skill-Meeting-mäßig ja versuchen, auch bei uns was zu etablieren mit ja eigentlich dem gleichen Prinzip, in dem wir diskutieren, was bei uns jetzt in der aktuellen Praxis gerade für ja auch Herausforderungen bestehen und wie man die möglicherweise lösen kann, wie wir in der Trainingsplanung besser werden, wie andere Coaches international planen und arbeiten und was man sich davon mit und übernehmen kann. Und ich glaube, also um es vielleicht mal ein bisschen provokativ zu formulieren, ich glaube, das braucht es auch, wenn man sich irgendwie als Team labelt und das, also das so als Aushängeschild nutzt und sagt, hey, wir sind ein Powerlifting-Coaching-Team oder wir sind ein Personal-Trainings-Coaches-Team, dass man genau davon profitieren muss, nämlich nicht nur, ja, wir sind jetzt so und so viele Leute und das ist geil, sondern wir sind halt in unserem Fall aktuell 3 Coaches, bei euch 8 und wir sitzen jede Woche zusammen und besprechen konkret, wie sich unsere Arbeit individuell entwickelt, um das für alle besser zugänglich zu machen und daraus zu lernen. Also alles andere wäre ja, glaube ich, ja, fahrlässig. Vielleicht könnte man es so nennen, aber man würde ja viel auf der Strecke lassen, wenn man einfach nur sagt, na, wir sind jetzt ein Team und gut ist, sondern muss ja auch von dem Teamaspekt irgendwie versuchen zu profitieren und sich weiterzuentwickeln.
Ja, sehe ich genauso. Und das habe ich vielleicht noch vergessen. Bei uns ist es auch so, die Kunden müssen nicht unbedingt immer mit dem gleichen Coach arbeiten. Also Kunden werden, so wir teilen uns Kunden untereinander, wenn jemand 2-mal die Woche kommt, 3-mal die Woche, kann es sein, dass er mit 3 verschiedenen Coaches trainiert. Es ist überhaupt kein Problem, da auch Übergaben zu machen. Klar ist es bei uns im Live-Personal-Training-Business was anderes als jetzt im Online-Coaching, weil da willst du natürlich schon auf deinen Athleten eingestellt sein. Aber ich glaube, es ist trotzdem nützlich, wenn man das machen kann. Also wenn man nicht zu sehr fixiert ist auf seinen einen Coach. Und das bedeutet ja auch irgendwie, dass man die gleiche Philosophie fährt wenn es funktioniert und man den Coachee eben abgeben kann. Und da gibt es keinen Streuverlust durch sowas.
Ich finde es auch wichtig, dass der Trainee nicht das Gefühl hat, dass er abhängig vom Coach ist. Das habe ich manchmal so das Gefühl bei einigen Trainees, dass sie dann so sagen, hey, wenn du mir jetzt die Woche kein Feedback gibst, dann kann ich ja nächste Woche gar nicht trainieren. Und man will die ja eigentlich, oder das sage ich denen immer, ich will die ja zu selbstständigen Athleten bringen, dass sie halt was dazulernen, dass sie sich selber theoretisch auch coachen könnten. Oder wenn jemand denen Fragen stellt, dass die halt selbstbewusst auch sagen können, wie macht man bestimmte Sachen, wie geht man an Übungen ran. Finde ich auf jeden Fall super wichtig. Ich habe noch eine gute Idee. Kuna, du hattest am Anfang vom Podcast eine Frage an uns mit einem konkreten Problem. Die kannst du doch jetzt mal direkt weitergeben, weil es eben vielleicht was ist, was nicht direkt mit Powerlifting zu tun hat.
Ja, let's go.
Meint ihr mit meinem kleinen Fallbeispiel von vorhin?
Ja, genau das.
Boah, ist es schwer. Ich will...
Schwierig. Ich kann nochmal versuchen, das aus meiner Perspektive zu pitchen und dann gucken wir mal, ob das was bringt. So,
Falk pitcht jetzt die Idee nochmal neu.
Stellen wir uns eine hypothetische Athletin vor, die beim Kreuzheben struggelt, an Top-Sätze ranzugehen. Einfach aus dem Aspekt, dass sie Angst davor entwickelt. Die Angst aber relativ unspezifisch ist, so wie ich das verstanden habe. Also es gibt jetzt kein konkretes, ich habe Angst zu failen oder ich habe Angst davor zu grinden oder dass ich mich verletze oder so, sondern es ist einfach eine unspezifische allgemeine Angstzustand, ist vielleicht eher das Problem. Und was wir uns jetzt gefragt haben, ist, wie damit umgehen. Also das Problem besteht schon sehr lange und wurde schon aus verschiedenen Perspektiven versucht anzugehen. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, da müsste dann vielleicht die entsprechende Person noch mal einen Ton zu verlieren. Aber wie gehen wir damit am besten um? Also können wir jetzt einfach, das Nächstliegende wäre jetzt vielleicht zu sagen, wir arbeiten häufiger mit höheren Gewichten, um da vielleicht diesen Angstzustand zu nehmen und zu zeigen, okay, also ja, funktioniert schon alles, dir passiert nichts, wenn es liegen bleibt, bleibt es liegen, auch okay, dir reißt keiner den Kopf ab. Oder ja, muss man da anderweitig Selbstbewusstsein entwickeln?
Also das Problem besteht auch da, ich sag mal, gar nicht nur bei absolut Lasten und ein Single at 9 bis 10 oder so, sondern da geht's auch um relativ submaximale Werte, bei denen ich eigentlich weiß, wenn ich die natürlich in dem Gewichtsbereich programme, dass das so im Bereich um, ich sag mal so 6 bis 8 RPE, so in diesem Bereich, was fordernd ist, so, aber jetzt nicht diese insane mentale Überwindung auch braucht, die man gerade in solchen Gewichtsbereichen dann öfter mal hat.
Ja, interessante Frage. Ganz einfach, das richtige Riechsalz und dann eine Lotte.
Geil, okay, gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Danke, dass du heute im Podcast warst, das war richtig schön.
Nee, also ich bin ja ein Grundprinzipien-Dude und so ein Konzept, das wichtig ist für Reha, aber auch generell für Training, was aus der Psychologie kommt, ist Graded Exposure, also graduelle Exposition. Und genau das muss man da anwenden, weil das ist ein Konzept, das eben in der Psychologie verwendet wird, um Ängste zu überwinden. Und genau darum geht's ja. Also es ist ein psychologisches Ding, das ist kein körperliches Ding bei ihr. Das heißt, man muss so gut es geht, also ich versuche es jetzt mal kurz zusammenzufassen, ein sicheres Umfeld kreieren. Was es eben bedeutet in diesem Case, ist natürlich was ganz anderes, als wenn es jetzt darum geht, wie kann ich meine Angst vor Spinnen verlieren. Aber prinzipiell ist es genau das Gleiche. Also du versuchst mit viel Feedback in einem sicheren Umfeld den Stressor, der diese Angst triggert, immer, also dem Menschen diesen Stressor immer weiter auszusetzen. Abgestuft eben, graduell, das steckt ja schon im Namen, graduelle Exposition. Und dann kann man natürlich kreativ werden. Also in diesem Kontext wäre es dann so, okay, Singles sind das Problem. Das heißt, irgendwie muss ich den Menschen an Singles ranführen, graduell. Und dann ist natürlich im Powerlifting geht's viel um Intensität. Also ich würde eher mal so sagen, eben das Problem ist nicht die Intensität, sondern der Skill, einen Single zu machen. Und die Angst, die damit verbunden ist.
Ja, ja.
Jetzt mal was Konkretes, damit ich nicht nur irgendwie so rumlaber in irgendwelchen hochtrabenden Konzepten. Zum Beispiel, die Athletin hat vielleicht keine Probleme, einen schweren Triple zu machen.
Oder der Athlet.
Ja. Oder der Athlet. kein Problem, einen schweren Triple zu machen. Sagen wir, schwerer Triple at 8, 3x3. Whatever. Mhm. Easy, gar kein Problem. Denkt der Athlet überhaupt nicht drüber nach. So, okay. Dann kann ich danach mit zum Beispiel der gleichen Intensität noch ein paar Singles machen. Da wird der Athlet nicht zweimal drüber nachdenken, kann ich das jetzt, weil er hat es gerade für 3 bewegt. Und dann mache ich irgendwie noch 3 Singles. Das heißt, ich habe eine Exposition diesem Stressor Singles gegenüber und dann kann ich das eben graduell irgendwie steigern. Plus ich kann es auch noch so verpacken mit dem, was ich davor und danach mache, dass ich gar nicht so fokussiert drauf bin, dass es ein Single ist, sondern es ist so, ich baue das so mit ein und jubelt es dem Athleten so unter, so ein bisschen. Und das Ganze muss dann natürlich gesteigert werden. Also eben die Frage, was bedeutet ein sicheres Umfeld? Und sicheres Umfeld meine ich jetzt nicht unbedingt das Gym, sondern das mentale Umfeld, der State of Mind, in dem der Athlet ist. Wie kann ich diese Sicherheit fördern? Und wie kann ich in diesen sicheren Modus graduell den Stressor steigern? Weil eben das ist nichts, was man diesem Athleten erklärt. Es ist nicht so, hey, du musst keine Angst davor haben, du weißt doch, dass du dieses Gewicht kannst. Es wird nichts bringen. So, das ist ein unterbewusstes Problem. So würde ich da ganz grob vorgehen und das Ganze eben progressiv aufbauen, plus eben Feedback geben, ganz wichtig in diesem Prozess. Auch für die Beziehung Coach-Coachee natürlich. Ich war auch übrigens immer sehr scheiße in Singles früher, als ich noch dachte, ich bin ein Powerlifter. Und es war auch einfach ein psychologisches Problem bei mir.
Wie bist du es angegangen?
Ich habe aufgehört mit Powerlifting.
Ach so. So, Maxi, das wird jetzt eiskalt gepiept, ehrlich.
Rausgeschnitten.
Sonst kommt hier jemand auf ganz komische Ideen.
Ich fand aber die Spinnenangst-Analogie ganz cool, wenn man dann anfängt, okay, wir gucken uns erstmal in einem sicheren Umfeld Videos an, dann vielleicht hinter einem Glas-Ding. Und genauso machst du das einfach auch, Corona. Du schickst ja erstmal Westside-Videos, die sich angucken muss. Und von totalen, brutalen Todesreiz. Und dann fühlst du langsam einfach ran.
Ich hab gestern mein letztes Single noch gehoben, jetzt in der Prep. Und bei uns laufen ja immer im Gym so ein paar schöne Videos über die Monitore. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, liefen gestern einfach die ganze Zeit nur irgendwelche Deadlift-Fails von irgendwelchen Stoff-Powerliftern.
Geil.
Und ich war so mit meinem Last-Warm-Up. Guck so dieses Video an. Okay, gut. Vielleicht lieber nicht. Ja, also auf jeden Fall eine schwierige Sache. Ich glaube, da werden noch einige Sachen auch ausprobiert und hier zusammen besprochen. Du hast ja schon gerade noch kurz diese Coach-Athleten-Beziehung angesprochen, die auch für uns natürlich super wichtig ist und ich glaube auch in diesem Rahmen, wenn du jetzt nicht 80 Athleten hier am Tag abfrühstückst, sehr gut funktioniert und ich glaube, da sind wir auch alle eigentlich sehr stolz drauf, dass wir da so sehr viel Zeit in jeden Athleten investieren können. Natürlich keine Selbstbeweihräucherung, was ich hier mache.
Niemals.
Aber wie ist es so bei euch? Also was ist da wichtig? Weil ich stelle mir das ja doch nochmal anders vor, was eure Athleten oder eure Kundschaft, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, angeht und was jetzt uns so als Powerlifting-Coaches angeht. Also wie entwickelt man da eine coole Beziehung zu den Kunden klingt immer so ein bisschen abwertend. So, das klingt so wie, du kommst jetzt hier von 12 bis 12:45 rein und dann kommt der nächste rein. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, aber so ist es am Ende. Ich meine, wir sind halt Dienstleister. Andi, mein Mentor, meinte früher auch immer so, wir sind Mietfreunde. Das klingt abwertend, aber am Ende ist es das auch so ein bisschen und es ist auch völlig okay. Und ich glaube, bei uns ist der große Unterschied, das Zwischenmenschliche ist einfach extrem wichtig, weil die Leute eben nicht für ein Ziel, für ein leistungsorientiertes Ziel zu uns kommen, sondern die haben halt das sehr unspezifische Ziel, meistens einfach ein bisschen gesünder zu sein und sich ein bisschen besser zu fühlen. So, das heißt, wir machen einen guten Job, wenn die Leute einfach konstant trainieren. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Nicht, wenn die Leute einen Kraftwert XY erreichen, sondern wenn sie in 5 Jahren immer noch trainieren. Dann haben wir alles richtig gemacht. Es muss nicht unbedingt bei uns sein, die können dann auch woanders trainieren, aber so darum geht's. Und das ist dann verbunden, gerade für unsere Zielgruppe, mit, die müssen einfach halt positive Emotionen assoziieren mit Training. Und das tun sie, wenn sie eine gute Zeit mit dir haben, wenn du eine Beziehung zu diesen Menschen aufbaust. Und das ist, glaube ich, sehr individuell. Also man muss sich halt selber die Frage stellen, so als Coach, so willst du das wirklich und inwieweit willst du das wirklich, dich auf die Menschen einlassen? Mhm. So, ich höre jetzt auf mit dem klassischen Personal Training. Also das ist sehr, sehr aktuell jetzt gerade bei mir. Das heißt, ich beende jetzt gerade Beziehungen, die ich über teilweise 9, 8, 7 Jahre und so aufgebaut habe. Das ist nicht leicht, so, weil es halt dann doch mehr ist als, ja, die kommt halt dann zum Trainieren und dann war's das wieder. Aber das kann auch jeder so machen, wie er will. Man kann sich von mir aus auch emotional distanzieren von seinen Kunden. Dann wird man, glaube ich, zumindest in dem, was ich mache, nie wirklich erfolgreich werden. Mhm. Und es ist halt auch nicht mein Anspruch. Aber das muss jeder für sich selber rausfinden. Und weißt du, so für euch ist es wieder was ganz anderes, weil ihr halt nicht den Live-Kontakt habt und weil die Zielsetzung auch eine andere ist. Natürlich ist es grundsätzlich trotzdem so. Ich meine, eure Coaches müssen euch vertrauen. Wann vertraut man den Menschen? Naja, wenn man irgendwie den auch ein bisschen kennt und ein bisschen versteht, so dann baut man Vertrauen auf. Und ich glaube, das ist jedem bewusst, dass eine erfolgreiche Coach-Coachee-Beziehung auf Vertrauen beruht. Von daher sind diese ganzen Faktoren natürlich für euch genauso wichtig, bloß halt in einem anderen Kontext als jetzt bei mir.
Du meintest ja auch, dass viele bei dir sonst vielleicht gar nicht trainieren, dass es so einmal die Woche ist. Das ist bei uns jetzt nicht so das Problem. Die wollen schon alle trainieren, aber da sehe ich manchmal das andere Extrem, dass, und das finde ich auch wichtig, was du gesagt hast, dass die Spaß am Training haben und nicht nur Spaß an PRs. Das ist bei so allen Athleten, würde ich sagen, die so in ihren 1, 2 Jahren Powerlifting drin sind. Das ist eigentlich so meine größte Herausforderung. Ich dachte so, ne, Coaching wird größtenteils sein, Zahlen, wie optimiere ich hier die Intensität, Rep-Ranges, was weiß ich, Technikschulungen, wie analysiere ich hier die Technik. Aber eines der größten Struggles, vor allem mit jungen Athleten, ist, dass die nur Spaß an PRs haben, nur sagen, ich muss die Zahl dann erreichen, sonst war alles umsonst. Und dass es extrem schwer ist, denen erstmal eine gewisse Gelassenheit mit, ich hatte ein normales Training, nicht nur ich hatte ein schlechtes Training, sondern dass die mal mit einem normalen Training umgehen können. Und wirklich Spaß am Training finden. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei vielen Problemen sind wir manchmal auch da drüber eingekommen. Man kann zwar viel helfen und unterstützen und natürlich versuchen die Leute ein bisschen vor ihrem, dass sie sich zu viel Druck machen, zu bewahren. Aber ein ganz großes Ding ist auch, manchmal muss man sie einfach eine Weile selber die Erfahrung machen lassen. Und manchmal auch negative Erfahrungen, was manchmal schade ist. Aber ja, ist aber auch interessant zu sehen, wenn man Athleten so wachsen sieht über 1, 2 Jahre, wie die manchmal sich riesen Druck machen. Und dann sich immer mehr entspannen.
Man muss halt den Prozess lieben lernen.
Oh. Ja, unser alter Claim, love your process. Ja, aber ich finde, also das wichtigste Wort, was du gerade gesagt hast, ist Gelassenheit. Und das ist auf jeden Fall was, das vermitteln wir automatisch, weil jeder Coach bei MTMT das verkörpert. Niemand von uns ist so ein Fitness-Optimierer, verbissener Typ, der irgendwie sich Dinge verbietet, weil er irgendwie denkt, so und so aussehen zu müssen oder das und das machen zu müssen. So, niemand von uns ist das, also können wir das auch gar nicht vermitteln. Und die Leute sind extrem dankbar dafür. Also viele Leute, die kommen zu uns und haben erstmal Schiss, so, ich war noch nie im Fitnessstudio, ich traue mich nicht rein. Dann merken sie so, das sind einfach nur ein paar entspannte Dudes, die irgendwie halt eine gute Zeit haben wollen und ein bisschen trainieren wollen, sich aber auch nichts verbieten. Und dann merken sie so, so kann ich das auch machen. So kann Fitness auch funktionieren. So. Und eben, dann kann diese Liebe zum Prozess entwickelt werden, wenn du es halt einfach machst, weil du es gerne machst und wenn du das als Bereicherung siehst und nicht als einen weiteren Punkt auf deiner To-Do-Liste, den du halt abhaken musst. Und ich glaube, das kann man genauso aufs Powerlifting übertragen. Also eine gewisse Gelassenheit, weil ich finde es immer so interessant. Schaut euch, wenn man sich einfach so die stärksten Menschen der Welt anschaut. Wenn man sich so einen, keine Ahnung, Brian Shaw anschaut, wenn man sich einen Urs anschaut, weißt du, so auch im Bodybuilding, Voll. Wenn man sich einen Thor anschaut oder so, das sind immer so ultrastarke Dudes, wenn die Competition ist, dann gehen die voll drauf, aber du merkst bei den allen so, das sind auch alles so Bären, so entspannte Dudes, wo du dann weißt so, wenn der mit seiner Session durch ist, dann dann hängt er halt einfach auf der Couch, macht sich nicht viel Gedanken und chillt. Und deswegen ist er so gut, deswegen ist er so stark. Nicht weil er krass gut hochfahren kann, auch, sondern weil er halt auch runterfahren kann und weil er auch disconnecten kann und weil er auch mal fünfe gerade sein lassen kann. Und das ist so, ich glaube, das müssen wir allgemein im gesamten Fitness-Game viel, viel mehr vermitteln. Und mit Sicherheit auch in so einer Sportart wie Powerlifting. Ja, wenn du das langfristig machen willst und auch langfristig Erfolg haben willst.
Das ist ja das Wichtigste. Aber das finde ich total cool, was du sagst, auch als Coach, dass man nicht zu verbissen ist und auch die Ziele vom Kunden, also invested sein ist ja geil, aber man kann das, glaube ich, auch übertreiben einfach, wenn man dann auch so seine Reaktionen zu doll emotionalisiert. Und ich glaube, was mir immer extrem geholfen hat, wenn ich ein schlechtes Training hatte und wirklich emotional bin, wenn der Coach so, ich habe gesehen, lief nicht so gut, natürlich blöd, naja, und weiter geht's und lalala und einfach so eine Gelassenheit und Entspanntheit ausstrahlt, dann hilft das echt. Und das habe ich auch immer beobachtet, weil, ja, so Markus Rühl, da kann man halt viele negative, viele positive Sachen sagen, aber der wollte, glaube ich, auch immer so vermitteln, so, ich sitze da halt rum, fress mein Zeug und da machst du dir da Gedanken, ob da Milch oder Wasser im Proteinshake kommt. So, ne, dieses so ein bisschen pragmatisch sein. Und das finde ich auch bei, also ich glaube, das macht auch richtige Sportler aus, dieses Training, dass sie da hingehen, zwar klar Bock haben, aber nicht so auf Leben und Tod alles sehen, sondern einfach so ein bisschen, ich gehe zur Arbeit, ich mache die Arbeit gerne und bringe halt das Training so mit Freude hinter mich.
Ja, es ist auch nicht so deep, Leute. Wir machen ein paar Eisenscheiben auf eine Eisenstange und bewegen den durch den Raum. So, es ist nicht so deep, wirklich nicht. Es muss nicht immer alles so kompliziert sein. Man muss sich nicht immer von allem irgendwie so unter Druck setzen lassen. Und ich sag das jetzt mit Abstand, so, ich weiß, weil ich hing da drin. So, ich musste das lernen und es hat Jahre gedauert. Das ist halt eine Entwicklung. Ich glaube, viele, vielleicht gibt es manche, die einfach schon so mit dieser Einstellung reingehen. Aber die meisten müssen das halt einfach so ein bisschen erstmal erfahren und durch Erfahrungen dann lernen. Dann merkst du eben nach ein paar Jahren, so, ja, so deep ist es alles nicht. Und eben, ich mache das ja, um Spaß zu haben, um Stress zu reduzieren und nicht mehr Stress in mein Leben reinzuholen.
Aber das lässt sich halt nicht so gut verkaufen, wenn du sagst, es sind ein paar Eisenscheiben auf eine Stange und durch den Raum bewegen. Das lässt sich natürlich nicht so gut verkaufen, wie wenn du sagst, ja, das ist super speziell und du kannst alles nur in dem Winkel machen. Das funktioniert natürlich nicht so gut. Zum Abschluss vielleicht nochmal, hau mal deine Top 3 Lieblingsübungen raus. Egal wie, was, wo.
Oh.
Vielleicht im Gym, aber... Hau mal raus. Was hast du da?
Reden wir von All-Time Top 3 Übungen oder aktuell?
Dein All-Time Favorites.
Abgesehen von Squat, Bench, Deadlift. Das wäre zu einfach.
Okay, dann sind die außen vor. Das ist schon mal gut. All-Time immer schwierig. Ich mache trotzdem so, was sind meine aktuellen Favorites eher? Zercher Squat ist auf jeden Fall dabei.
Okay.
So. Top Lift. Ich glaube, es gibt nichts Ätzenderes, nichts, was einen stärker macht im Kopf und antifragiler macht insgesamt als ein guter alter Zercher Squat oder auch ein Zercher Deadlift, also einfach halt in den Ellenbeugen eine Hantel vom Boden wegheben. Auch gut. Ja, mag ich ja. Auch gern.
Schön rund, lecker.
Mhm.
Ja, ist schwierig, ne? Sich sowas rauszusuchen.
Ja, es ist wirklich tricky. Kurzhantelbankdrücken ist, glaube ich, für immer goated bei mir. Mhm. Einfach Flachbank, Kurzhantel.
Okay.
Muss eigentlich rein. Wobei, ich könnte auch Dips sagen. Schwierig.
Ist auch in letzter Zeit Dips hoch im Kurs bei uns.
Ja, stimmt.
Ja, ich habe auch letztes Jahr endlich mal wieder Dips trainiert und habe irgendwie anscheinend, also offensichtlich verstanden, wie sie funktionieren, weil davor habe ich immer irgendwie Dips gemacht und mir hat dann immer irgendwas wehgetan von den Dips. Mhm. Jetzt nicht mehr. Seitdem finde ich sie gut, komischerweise.
Aber nicht gut.
Okay, ich brauche noch eine dritte.
Du lebst nur noch morgen, darfst deinen Zercher-Squat machen, darfst einen Dip machen und du darfst noch...
Dann würde ich noch Sprünge machen. Dann würde ich noch Hurdle-Jumps machen.
Okay.
Also einfach über eine hohe Hürde drüber springen. Ja.
Interessante Auswahl, auf jeden Fall. Glaube ich, eine coole Auswahl.
Kona, wann sehen wir bei dir Hurdle-Jumps im Training?
Wenn meine Hüfte nicht mehr wehtut. Also vermutlich, wenn ich aufgehört habe mit
Powerlifting. Niemals.
Also auf jeden Fall nicht in naher Zukunft. In ferner Zukunft, wenn ich dann vielleicht auch im High Rocks live bin und gesagt habe, back in high school, I benched 315. Dann kann ich das auch
machen. Also wenn du 30 wirst.
Cool, und wie lange
ist noch?
Nächstes Jahr.
Hast du schon Marathonschuhe gekauft?
Motorradführerschein schon gemacht.
Naja, ich sag mal so, der Siebträger steht halt schon wirklich da. Ja, ich brauche noch ein Rennrad und
schnelle Brille,
eine Harley. Und eine Harley. Ja, die schnelle Brille habe ich aber schon seit 3 Jahren, also alles gut.
Die gehört zum Standardrepertoire. So, wenn ihr Powerlifting auch zu eurem Standardrepertoire machen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram @falk.incredible, @kona_dh, @maxi_producer. Abonniert in jeder Form alle Leute von MTMT. Hört euch den MTMT-Podcast an. Hört auch weiterhin hier rein. Gebt 5 Sterne bei Spotify. Und die letzten Worte überlasse ich, wie immer, unserem Gast, Coach Quies.
Ja, danke für die Einladung. Es war ein cooles Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Und abschließende Worte. Leute, nehmt das alles bitte nicht zu ernst. Es ist alles nicht so deep. Und auch wenn es vielleicht nicht gut ankommt, wir laden nur ein paar schwere, runde Sachen auf eine lange Eisenstange, versuchen sie durch die Gegend zu bewegen.
Cool.
Und da muss man sich nicht zu Tode stressen, deswegen.
So sieht's aus. Vielen Dank. Bis nächste Woche.
Danke dir.
Danke.